Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist das Regionaljournal Graubünden. Unser Thema: Weibler zu Bern. Wer von den Bündner Parlamentariern ins Bundeshaus eingeladen wird. Komplizierte Verhandlungen, darum verlängern die RHB und die Gewerkschaften den Gesamtarbeitsvertrag. Und das Chamäleon Jürg Jenatsch. Ein amerikanischer Historiker wirft neue Blick auf den berühmten Bündner. Das Wetter, noch mehr Schnee. Am Mikrofon Stefanie Ablützel. Im Bundeshaus zu Bern ist es nach der Bundesratswahl wieder ein bisschen ruhiger. Es ist immer noch Session. Bis zu den Weihnachten wird weiter debattiert und gestritten. Es ist die erste Session für ganzen Haufen National- und Ständeräte. Darunter gerade 6 Politiker und Politikerinnen aus Graubünden. Aber nicht nur sie sind neu zu Bern, mit ihnen auch ein Haufen Bündner Lobbyisten. Thomas Weingart.
Lobbyisten haben es gut. Sie dürfen im Bundeshaus ein- und aus und müssen sich beim Eingang nicht lange in die Sicherheitsschleuse stellen. Und sie dürfen dort hin, wo das Fussvolk nicht reinkommt, in die Wandelhalle. Sind sie denn drin, dann weibeln sie für ihre Sache. Sie informieren Politikerinnen und Politiker über ganz bestimmte Geschäfte, weil die können ja nicht alles wissen, die Politiker. Und natürlich probieren die Lobbyisten, die Parlamentarier für ihre Positionen zu gewinnen. Jetzt hören wir die National- und Ständeräte amix ein bisschen jammern über die vielen Einflüsterer, die sie die ganze Zeit wollen zum Essen einladen. Aber das Problem ist hausgemacht, weil jeder Bundesparlamentarier kann 2 Freipässe fürs Bundeshaus verschenken. Und natürlich heben sich da keine und keine zurück. Und natürlich gehen Politikerinnen und Politiker dann meistens der Nähe nach. Silva Semardeni, zum Beispiel die SP-Nationalrätin, die Präsidentin der Umweltorganisation Pro Natura ist. Dank ihr dürfen 2 Mitarbeiter von Pro Natura im Bundeshaus ein- und aus, ein Raumplanexperte und einer, der sich in Landwirtschaftspolitik auskennt. Der Bauernstand ist überhaupt gut vertreten unter den Lobbyisten der Bündner Politiker. Der Agronom und Marketingfachmann Christoph Dietler von Chur zum Beispiel hat ein Bundeshaus-Badge vom Josias Gasser bekommen. Er hat sich beim GLP-Nationalrat quasi drum beworben, erzählt Christoph Dietler.
Selbstverständlich gilt es da Transparenz zu schaffen für was. Und er hat auch genau wissen. Also abgesehen davon kennen wir uns natürlich auch. Es ist ja nicht so, dass das einfach aus dem luftleeren Raum ist. Und er hat sich dann entschieden, mir die Möglichkeit zu geben.
Der Christoph Dietler, neu also Gast vom Josias Gasser. Früher übrigens ist der Marketingmann Gast vom Andrea Hämmerli gewesen. Und apropos Bauernstand, logisch schauen der Bündner Bauernpräsident und BDP-Nationalrat Hans-Jörg Hassler für die eigene Zunft. Ein Vertreter vom Schweizer Bauernverband hat von ihm ein Ticket bekommen. Die Nähe zu der eigenen Zunft also ist offensichtlich ein Kriterium bei den Bündner Politikern. Dem CVP-Ständerat Stefan Engler ist das kulturelle Umfeld wichtiger. Dank ihm kommt der Bündner Anwalt Fadri Ramming in Genuss von einem Bundeshaus-Badge. Er vertritt die Regierungskonferenz der Gebirgskantone. Der Parteikollege von Stefan Engler, der Nationalrat Martin Gandinas, der nimmt den sogenannten persönlichen Mitarbeiter mit ins Bundeshaus. Und 2 Bündner Bundespolitiker, die haben noch gar niemand angemeldet. Der FDP-Ständerat Martin Schmid zum Beispiel und auch der SVP-Nationalrat Heinz Brandt. Bei ihm stehen die Leute Schlange für so einen Bundeshaus-Patch.
Es ist so, dass das auch sehr damit zu tun hat, was ich beruflich machen werde in Zukunft. Und da sind noch ein paar Entscheide offen. Und in dem Zusammenhang werde ich nachher auch die Entscheide treffen.
Der Heinz Brand also will nicht nur Berufspolitiker sein, sondern nebenan auch noch etwas anderes machen. Was? Das werde sich in den nächsten 3-4 Monaten klären und damit auch die Frage, wer aus dem Umfeld vom SVP-Nationalrat in den Genuss kommt von einem Bundeshaus-Patch.
Seit Monaten verhandeln die Räte Spahn und die Gewerkschaften über einen neuen Gesamtarbeitsvertrag. Weil man sich bis jetzt aber nicht einig geworden ist, gilt der alte Vertrag noch mal 3 Monate länger. Bis Anfang April soll dann der neue Gesamtarbeitsvertrag stehen, schreiben die RHB und die Gewerkschaften. Streitpunkte sind unter anderem das komplizierte Lohnsystem und die Arbeitszeiten. Der Ingeborg-Bachmann-Preis ist einer der renommiertesten Literaturauszeichnungen. Ab dem nächsten Jahr entscheidet auch eine Bündnerin mit, wer ihn kriegt. 2012 ist Corinne Gaduff in der Jury mit dabei. Die gebürtige Churerin ist Professorin in Zürich mit den Schwerpunkten Musik, Literatur und Kunst. Jürg Jenatsch. Er ist einer der grossen Figuren der Bündner Geschichte. Der Soldat und Politiker hat vor fast 400 Jahren gelebt. Gestorben ist er 1639, wo er an Kurfasnacht von einem Mann in einem Bärenkostüm mit Axt erschlagen worden ist. Wer war Jürg Jenatsch wirklich? Bündner Freiheitsheld oder einer, der über Leichen gegangen ist? Der amerikanische Historiker Randolph Head hat auf diese Frage neue, überraschende Antworten. Sein Buch «Jenatschs Axt» ist vor 3 Jahren auf Englisch rausgekommen. Jetzt gibt es auch auf Deutsch. Ich habe den Historiker Randolph Head zuerst gefragt, als er heute im Studio zu Besuch war, wieso sein Buch «Jenatschs Axt» heisst, also ein Gegenstand prominent im Titel hat.
Es hängt sehr stark zusammen mit der ganzen Konzipierung des Buches, das keine normale Biografie ist. Das Buch geht eher darum, verschiedene Seiten dieses Menschen zu untersuchen. Und eine von diesen Seiten durchaus im Buch ist die mythologische, dass ein Mythos hat sich um diesen sehr aggressiven, sehr starken Charakter herumgebaut. Und dieses Mythos ging in ganz wichtigem Teil um diese Axt. Der Jenatsch wurde durch eine Axt ermordet, das wissen wir von seinem Schädel. Er hat auch teilgenommen am Mord von Pompeius von Planta in 1621, also 18 Jahre früher. Das wurde auch mit einer Axt oder sogar zwei Äxte gemacht. Und in Chur, Wochen nach dem Tod von Jenatsch in 1639, kursierte schon das Gerücht, es sei die gleiche Axt gewesen. Und das ist für mich ein erzählerisches Detail, das einfach unvermeidbar ist. Jede Geschichte über Jenatsch, die wissenschaftlichen, aber auch die Romane, auch die Theaterstücke, mussten sich mit dieser Axt, mit dieser Idee der gleichen Axt befassen. Es gibt sogar eine Version aus dem 19. Jahrhundert, wo die Axt dreimal vorkommt.
Und Sie haben jetzt die Axt auf das Titelbild draufgetan. Sie haben vorhin gesagt, das hänge mit der Konzeption Ihres Buches zusammen.
Ja, das Buch gehe eigentlich um diese chamäleonhaftige Identitäten von Jenatsch. Wer war er eigentlich? Gibt es einen Jenatsch, der einen Leben in einer Zeit gehabt hat? Und wir müssen jetzt, wir schauen zurück, wir erzählen Geschichten über diesen Mann und diese Geschichten können aus verschiedenen Sichtpunkten, aus verschiedenen Perspektiven durchgesetzt werden. Und da habe ich in dem Buch tue ich den Jenatsch quasi aufbrechen. Ich schaue sein Leben, seine Karriere aus diese verschiedenen sozialen Grenzen, kulturelle Grenzen, die er dann durchgebrochen hat. Er war ja konvertiert, was in seiner Zeit gar nicht oft geschah.
Also er wechselte vom Protestantismus zum Katholizismus.
Er ist als Kind als protestantischer reformiert aufgewachsen. Er wurde dann auch reformierter Pfarrer, bevor er zuerst den geistlichen Beruf, den Geistesstand zurückgelassen hat. Danach hat er dann auch zum Katholizismus gewechselt. Das waren große Veränderungen im Begriff der Zeit. Und wie kann man sagen, dass er der gleiche Mensch war, vor und nach eines solchen großen Wechsel?
Also Sie sagen eigentlich, dass Jürg Jenatsch nicht eine Identität hatte. Also ich meine, in Graubünden wurde er als Freiheitsheld, als Bündner Freiheitsheld eigentlich wahrgenommen. Sie haben vorhin ja auch den Begriff Chamäleon gebracht. Also Jenatsch war ganz viele.
Ja, es gab viele Jenatsch, je nach Zeit, je nach Laune, je nach Situation. Es gibt auch der harte, brutale Jenatsch, der kommt auch in die Quellen durchaus vor. Aber es gibt auch in die Quellen einen nachdenklicher, einen intellektuellen Jenatsch, der durchaus die Schwierigkeiten seiner Situation verstand. Und diese Vielseitigkeit, diese verschiedenen Identitäten, die nebeneinander und miteinander geringt haben, war wirklich mein Anlass zum Buch. Das war einerseits, weil das 17. Jahrhundert in Europa eine Zeit des Umbruchs war, wo die alten Strukturen von Kirche, von Stand in Bewegung geraten sind, gerade durch die Krise des 30-jährigen Krieges. Aber ich habe diesen Buch auch in Südkalifornien geschrieben, wo eben die Fragen, wer ist man eigentlich? Ist man Amerikaner? Ist man Mexikaner? Ist man, wenn die Eltern von China kommen, was ist man eigentlich, gerade so präsent sind. Und dieses Zusammenhang, dieses Resonanz zwischen die geschichtliche Fragen und die Fragen, dass die Menschen im Alltag auch beschäftigen, finde ich für Historiker sei sehr, sehr wichtig.
Aber denken Sie, dass im 17. Jahrhundert diese Identitäten ähnlich beweglich waren, wie Sie sie heute in Südkalifornien wahrnehmen?
Ja, vielleicht nicht ganz so, wie sie heute in Südkalifornien sind, aber eben das Karriere von Jenatsch zeigt, dass die unüberwindbaren Grenzen der Religion vor allem ließen sich doch überwinden. Und der Janatsch konnte konvertiert erfolgreich sein. Er war ein Geistlicher, der zuerst Laier wurde. Und wenn alles geklappt hätte, ohne die Axt, wäre er dann auch Adliger geworden.
Herr Hett, Sie beschäftigen sich schon seit Längerem mit Schweizer Geschichte und da speziell mit Bündner Geschichte. Sie haben Ihre Doktorarbeit dazu geschrieben. Wie kommt es dazu, dass Sie als amerikanischer Historiker, durchaus mit Schweizer Wurzeln aus der Ostschweiz, aber trotzdem eigentlich immer in Amerika gewohnt, sich mit der Bündner Geschichte auseinandersetzen?
Ja, wie mit jeder Laufbahn eines Wissenschaftlers gibt es eine Mischung hier von Zufall und Willen. Ich habe mich schon ausgesucht und die Idee schon gehabt, dass ich will die politischen Kulturen der Vergangenheit studieren. Und da meine zweite beste Sprache Deutsch war, schon im deutschsprachigen Raum. Aber dann war es eher reines Zufall, dass ich während das Durchstolpern von verschiedenen Altdrücken in der Universitätsbibliothek bei Harvard auf einige Flugschriften gestoßen bin. Und diese Schriften haben mir dann in Graubünden hereingebracht. Und
also ein Flugblatt, das Sie an einer amerikanischen Uni gefunden haben, hat Sie nach Graubünden geführt.
Aber ich habe natürlich nach Schweizer Flugblättern dieser Zeit geschaut. Wenn ein Flugblatt aus Glarus gekommen wäre oder aus Zürich, dann hätte ich wahrscheinlich über Glarus oder Zürich geschrieben.
Der amerikanische Historiker Randolph Head. Sein Buch «Jenatschs Axt» ist im Desertiner Verlag erschienen. Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf DRS1. Es ist noch der Viertel vor sechs. Wir schauen in Reste vom Osten.
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter.
So kurz vor Weihnachten sind Tannenbäume begehrt. Einer, der weiss, auf was es ankommt bei den schönen Christbäumen, das ist Richard Osterwalder. Im Raum St. Gallen verkauft er sie und hat über 80'000. Sein Geschäft führt er schon in der dritten Generation. Die Lea Führer hat ihn besucht.
In Engelburg in der Nähe der Stadt St. Gallen ist heute Morgen perfektes Adventwetter. Kleine Schneeflocken tanzen durch die Luft, beim Ausschnaufen gibt es feine Wolken, es ist kalt, weiss, ruhig. Das Wetter macht Lust auf Weihnachten und für den Richard Osterwalder bedeutet das Hochbetrieb. Der 38-Jährige wartet vor seinem Hof gut angelegt, wie ein Waldarbeiter mit olivfarbigen Hosen und orange-grüner Jacke, dick gefütterte Gummistiefel, Kappe und Händchen. Die blauen Augen blitzen vergnügt durch die fein gerahmte Brille. Er ist bereit für den Christbaumverkauf. Aber nicht nur im Dezember hat Richard Osterwalder zu tun.
Bei uns ist das ganze Jahr nach dem Christbaum gewidmet. Im Frühling fängt es an mit dem Pflanzen, Pflege nachher. Und das Gräs, das dann grösser wird, die Bäume, dass sie genug Licht haben. Und teilweise muss man die Form ein bisschen korrigieren. Also wir sind jetzt nach dem zweiten, dritten, den ganzen Sommer mit den Bäumen beschäftigt.
Auch im Sommer hatte er mit den Christbäumen alle Hände voll zu tun gehabt. Hinter dem Hof gibt es ein grosses Feld mit Tannenbäumen. Ein grosser Teil davon sind Nordmannstannen, ein kleinerer Rottanne. Total über 80'000 Christbäume gehören ihm. Und auch über der Strasse vis-à-vis vom Hof hat es ein Feld mit kleineren und grösseren Bäumen. Um dort hinzukommen, stapft Richard Osterwalder durch den Schnee den Hang darauf, schiebt ein paar schneebedeckte Äste aus dem Weg. Insgesamt hat er 16 Hektar, wo er Tannenbäume drauf pflanzt.
Das scheint vielleicht auf den ersten Moment viel. Wobei, wenn wir schauen, dass ein Baum 8 bis 10 Jahre braucht, bis er Stubenhöhe ist, gibt es am Schluss nicht mehr so viel.
Und auf dem Feld schneidet ein von den 20 Mitarbeitern von Richard Osterwalder mit der Säge die Bäume ab.
Also wir haben im August angefangen mit Etiketten zu machen, dass wir bewusst sind, was es gibt. Und jetzt eben, wenn wir Schnee haben, dass wir auch sehen, welches man wegschneiden kann. Er sucht jetzt vor allem die grossen raus, weil wir die einfach knapp haben jetzt schon.
Die grossen Bäume sind Mangelware der Winter. Beim Rundgang durch die Kulturen fällt auf, dass es nur noch wenige davon hat und dass ein paar Christbäume eine spezielle Markierung haben.
Seit einigen Jahren haben wir die Möglichkeit, dass man ab Oktober den Baum kennzeichnen kann mit einem rot-weißen Band, wo dann ca. eine Woche vor Weihnachten geschnitten wird. Mit Kind ist dann natürlich etwas Spezielles, dass man mal durch die Bäume durchlaufen und den Baum aussuchen. Und vor allem ist natürlich auch die Garantie, dass der Baum wirklich von da kommt.
Diese Strategie scheint aufzugehen. Ein Mann mit seinem Sohn fährt auf den Hof, läuft ihn durch die Bäume durch und sucht sich dann selber eine Rottanne aus.
Das ist eine Kindheitserinnerung, weil ich früher einmal bei den Grosseltern auf dem Bauernhof im Wald selber geholt. Und das ist einfach der Geschmack und in der Stube, das ist Weihnachten.
Die Rotanne verkaufen sich nur noch am zweitmeisten nach den Nordmannstannen. Die Rotanne werden vor allem aus Tradition noch gekauft, wie eben in dem Fall hier, sagt Richard Osterwalder. Noch auf dem Feld aussen wird die auserkorene Rotanne abgeschnitten, zugeschnitten und geschultert zurück auf den Hofplatz gebracht. Beim Anspitzen und Einpacken erklärt der Kunde, wieso er schon seit Jahren beim Richard Osterwalder postet.
Ja, einfach einmal spezielle Bedürfnisse, 3 Meter hoch und Rotanne. Und da findet man den Tag noch um. Und dann habe ich mich ein bisschen umgelassen und wollte etwas Einheimisches. Und gerade nebenan finde ich sympathisch, vor Ort können auswählen und noch schlagen und heimbringen.
Wer bei Osterwalder seinen Christbaum kauft, kann nach dem abgeschlossenen Handel in die warme Schür sitzen. Über die kommen ganze Verwandtschaften zusammen auf den Hof zum Bäume kaufen und zusammen in der Schür beieinander zu höckeln, sagt Richard Osterwalder auf dem Weg zum nächsten Tannenbaum, der abgeholt wird. Das Geschäft mit den Christbäumen liegt ihm im Blut. Schon sein Grossvater hatte einen Haufen Wald.
Er hatte vor allem Bäume aus Aufforstungen, Rotanne, Weisstanne. Mein Vater hat es dann erweitert. Er hat mit den Nordmannstannen angefangen, wo man auf dem Wiesland gesetzt hat.
Er führt den Christbaumverkauf in Engelburg schon in der 3. Generation. Und die 4. steht fast schon in den Startlöchern. Der Richard Osterwalder hat 4 Söhne, der älteste ist 10, also alle noch zu jung, um schon wissen, ob einer den mal den Familienbetrieb übernehmen will.
Das Interesse ist immer auch schon da, jetzt momentan sicher mal. Sie zeichnen da seinen Baum aus, den sie gerne hätten. Der eine Bub, der hat schon seit 3 Wochen den Baum im Zimmer, seit Anfang Advent. Und sie haben auch ein kleines Wäldchen, wo sie selber schauen, das Bäumchen setzen im Frühling und dann wieder eins rausschneiden.
Ihm sei es dort mal aufreich gestanden, ob er die Christbaum-Dynastie weiterführen will oder nicht.
Ich habe als Kind schon immer mitgeholfen mit den Christbäumen und auch den Plauschka, weil ja sehr wichtig ist. Auch mit der Landwirtschaft, wir haben ja noch Kühe daneben, Milchkühe. Und also auch die würde ich vermissen, wenn ich keine mehr hätte.
Auf Unterstützung von seiner Frau, Verwandten und Bekannten kann der Richard Osterwalder zählen. Sie verkaufen Christbäume auf dem Hof, aber auch in den Städten und Dörfern in der Umgebung. Zum Beispiel auch in St. Gallen, gerade vor einem grossen Einkaufszentrum. Dort läuft beim Stand von Richard Osterwalder, in dem Moment, wo wir vor Ort sind, deutlich mehr wie bei der Konkurrenz. Die Kunden wissen genau, wie ihr Christbaum sollte sein.
Dass er also gross genug ist, es bis an die Decke und dass er schön ausladend ist, dass man ihn gut schmücken kann.
Mein perfekter Christbaum sollte dann die Stube schön füllen, nicht im Gerd fallen, einen, mit dem man kennt, schön sieht und man gut schmücken kann.
Egal welche Grösse, welche Äste und welche Dicke, die Kunden sind zufrieden mit ihrem Christbaum. Auch mit dem, was sie dafür zahlen müssen. Ein kleines Bäumchen kostet 15 Franken, ein grösserer Baum über 2 Meter gibt es für 60 bis 75 Franken. Die Preise sind seit Jahren gleich, sagt der regelmäßige Kundin am Stand in St. Gallen. Und auf langjährige und treue Kundschaft kann der Richard Osterwald erzählen, er, der die Christbäume pflanzt, pflegt und dann verkauft.
So viel zur Christbaumdynastie in Engelburg, das war der Beitrag von der Lea Führer. Das Regionaljournal Graubünden auf dem 1, es ist 3 Minuten vor der 6. Der Blick aufs Wetter vom Morgen mit der Christine Jutz von SF Meteo.
In der Nacht ist es zeitweise klar und es wird kalt. Die Temperaturen sinken zu Chur auf minus 5 Grad, hinterrhein minus 20 und im Oberengadin minus 23 Grad. Morgen tut es dann im Laufe des Vormittags wieder zu und später kommt es schneien. Am Nachmittag schneit es dann in Nordbünden, vor Surselva bis über die Region Chur und ins Prättigau rein, auch kräftig. Man muss also wieder mit rutschigen und schneebedeckten Strassen rechnen. In Mittel- und Südbünden gibt es nicht so viel Schnee. Vom Misox bis ins Buschlaf bleibt sogar häufig trocken und dort gibt es auch noch ein paar Sonnenstrahlen. Temperaturen Mond, St. Moritz und Zarosa bei minus 5 Grad, Klosters minus 1, Chur plus 1 und Roveredo 4 Grad. Am Mittwoch gibt es in den Südtälern und im Engadin ein paar sonnige Abschnitte, sonst bleibt es meistens bewölkt und zeitweise schneit es bei 2 Grad.
Und das sind die Meldungen vom Tag. Seit Monaten verhandeln die Rätischbahn und die Gewerkschaften über einen neuen Gesamtarbeitsvertrag. Weil man sich bis jetzt nicht einig geworden ist, gilt der alte Vertrag noch mal 3 Monate länger. Bis Anfang April soll dann der neue Gesamtarbeitsvertrag stehen, schreiben die RHB und die Gewerkschaften. Streitpunkte sind unter anderem das komplizierte Lohnsystem und die Arbeitszeiten. Die neuen Bündner National- und Ständeräte bringen auch neue Lobbyisten ins Bundeshaus. Darunter sind gerade ein paar Bauernvertreter, aber auch Umweltlobbyisten. Offen ist einzig noch, wem der Ständerat Martin Schmid und der Heinz Brand ihre Freipässe fürs Bundeshaus geben. Der SVP-Nationalrat Brand macht das von seiner beruflichen Zukunft abhängig. Und das werde sich in den nächsten 3 bis 4 Monaten entscheiden. So viel vom Regionaljournal Graubünden für heute. Am Mikrofon Stefanie Hablützel. Alles über die Sendung finden Sie auf regionaljournal.ch. Dort Graubünden anklicken.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.